Moin Moin, hier ist Radio Lübs. Heute geht es um Lübser Stadtgeschichte, Kleinstadtleben, Krieg und die ersten Kfz.
Das hat 5000 Reichsmark gekostet. Das war viel Geld. Die Autos in Lübs konnten sie zählen.
Wussten Sie, dass man früher seinen Führerschein beim Autohändler gemacht hat? Grete Kohlisch nimmt uns mit in die Lübser Stadtgeschichte. Die Anfang 1922 geborene Bäckertochter ist der Stadt immer treu geblieben und kann viel zum Lübser Leben erzählen.
Wir hatten 12 Schlachter in Lübs, meine Kindheit. Dann waren 11 Bäckereien in Lübs. Dann gab es vom Schuster zu den Schneider etliche. Die Mühle gab es ja schon immer, die Wassermühle. Ja, haben wir das Mehl bekommen. Ja. Mhm. Und dann gab es Gaststätten, das Hotel Stadt Hamburg, wo jetzt Herr Lau ist, die Ecke da mit Family da. Das war ein schönes Fachwerkhaus, das Hotel Stadt Hamburg. Das Kurhaus draußen, was die Schule ist, am Wald. Und daneben war im Wald war noch eine Gaststätte, der Neue Teich hieß das. Dann war das Schützenhaus, dann gab es den Stern unten in der Stadt, das Bahnhofshotel. Da oben in der Goldberger Straße, das ist abgebrannt nachher, das ist auch nicht wieder aufgebaut. Ja, und die Kaufleute, die hatten alle Ausspann, sagten wir dazu. Die Bauern kamen ja noch fast alle mit dem Pferde vorweg und die haben ihre Pferde da in ein... Bei Isfels war doch auch noch der Pferdestall. Und die haben die Bauern da hingestellt und dann haben sie sich bei uns ein Brötchen gekauft und gingen zu Frau Gebe nebenan, da kriegen sie ihren Kaffee, da kaufen sich ein Stück Käse oder ein Stück Wurst dazu und haben da erst gefrühstückt und dann sind sie zur Stadt gegangen. Bank hatten sie manchmal oder auf dem Rathaus, wo sie mal zu tun hatten. Oder die Frauen haben eingekauft. Gucken Sie mal, wir hatten das große, das war ja nachher Konsumkaufhaus. Wenn man durch Lübs gerade zufährt, ist doch so ein ziemlich großes Haus. Das war die Firma Marschhausen, dann hatten wir Firma Duwe, dann hatten wir am Markt Ehlers und Müller, Ascher. Das waren alles Textilgeschäfte. Und das war für eine Kleinstadt, wir waren 4000 Einwohner, war viel.
Ein Gästepferdestall war also hinterm Kolonialwarenladen Jewe am Ziegenmarkt, der später von Isfels betrieben wurde. Sie hatten seinerzeit, wie fast alle Lübser Häuser, einen Stall hinterm Haus. Mit dem Pferd wurden Waren in den Speicher angeliefert, der heute als Atelier und Ausstellungshaus gelegentlich öffentlich zugänglich ist. Die Bäckerei nebenan hatte keinen eigenen Außenzugang zum Hof. Das Pferd lief durchs Haus und bekam manchmal an der Backstubentür ein Zuckerstückchen. Aber Bäcker Prüssing war auch motorisiert.
1934 hat mein Vater ein Auto gekauft, ein Hanomag Rekord. Das war ein Vorführwagen. Das war da, wo heute Kettler ist. Das war eigentlich einer der Motorräder und Nähmaschinen und Fahrräder und sowas. Der machte auch Fahrschule. Es war ja keine große Tankstelle in Lübs, nur die eine, wenn man zum Bahnhof geht, neben Lauda. Da war eine große Tankstelle. Sonst hatte fast jede Gaststätte, eine Säule, wo mein Vater das Auto gekauft hat, war auch eine Tankstelle dabei. Immer nur eine Säule. Es gab ja auch nur eine Sorte Benzin. Mhm.
Wo sind Sie hingefahren? Mit dem Auto nach Plau oder hat er das geschäftlich genutzt?
Nee, wir sind auch nach Hamburg gewesen zum Dom. Und da waren wir einmal und da war so ein Nebel und da musste man ja noch über Dömitz fahren. Keine Autobahn gab es ja sowieso noch nicht. Und die Straßen waren ja auch schmal und so ein bisschen rund. Mein Vater und mein Bruder sind immer ausgestiegen, haben abwechselnd geguckt, sind wir jetzt schon im Grab. Und Mutter und ich haben drin gesessen und es war ja kalt. Mit Decken sind wir im Auto. Gab ja noch keine Heizung. Und das Auto, das war damals viel Geld. Das hat 5000 Mark gekostet. Reichsmark, das war viel Geld. Die Autos in Lübs konnten sie zählen.
Weniger Autos, aber dafür hatte Lübs damals ein reges Geschäftsleben.
In der Kreiner Straße war eine Bäckerei, dann war am Ziegenmarkt die Bäckerei, dann waren wir. Und einer hat mehr Leute beschäftigt und der andere hatte eben bloß mit seinem Sohn zusammen. Oder und die vom Lande, die kamen mit dem Pferdefuhrwerk, die Bauern, die haben säckeweise Pfeffernüsse gebacken, alles verschiedene Sorten. Wissen Sie, die hatten manchmal sogar ein Kopfkissen, wo die Pfeffernüsse reinkamen. So wie Dosen und hatten sie oft gar nicht. Ja, und dann haben wir in der Küche den Tisch ausgezogen und dann kochte Mutter Kaffee und dann saßen die ganzen Bauernfrauen da am Tisch und jeder hat vom anderen probiert und Rezepte ausgetauscht.
Die Bäckerei war also damals schon Teil des Lübser Lebens. Heute trifft man sich in der Konditorei, aber damals wurde nur selten Kuchen gekauft, obwohl es ein schönes Angebot gab. Meistens brachten die Hausfrauen ihren eigenen Teig vorbereitet.
Und fertig und dann haben sie auf dem Blech ausgerollt. Und dann haben sie Butter und Zucker oder je nachdem, was sie mitgebracht hatten, wurde darauf getan. Mhm. Und dann haben sie nur Backgeld bezahlt, 30 Pfennig für ein Blech. Es wurde Kopenhagen, der Kaffeegebäck gewonnen, es wurde Blätterteig, Schweineohren und das wurde gebacken. Berliner, aber im Sommer wurden keine Berliner gebacken und auch keine Spritzkuchen. Das war Wintergebäck. Dann gab es Leipziger Lärchen und Nusstörtchen und Nougat-Törtchen. Es gab verschiedene kleine Sachen, aber was hat das gekostet? 25 Pfennig, so ein Stückchen Kuchen.
Die Konditorei war die unter dem Laden? Da ist im Keller noch eine Marmorplatte.
Im Keller haben wir die Konditorsachen gemacht, weil der schön kalt war, der Keller.
Dann haben Sie Torten gemacht.
Da wissen Sie, nur wenn die Leute Geburtstag hatten oder Hochzeit oder Konfirmation. Aber sonst kannte man das in der Kleinstadt nicht, dass jeden Tag eine Torte. Rosinenbrote und Brötchen, das wurde viel gekauft. Brötchen haben wir ja zweimal am Tag gebacken. Es gab vormittags Brötchen und nachmittags ab zwei gab es nochmal frische Brötchen.
Und was für Brot hatten Sie?
Vollkorn. Und dann gab es, früher sagte man ein Feinbrot, das war kein direktes Weizenbrot, das war aber auch kein Mischbrot. Und dann Weizenbrot und dann gemengtes, sagten wir dazu. Das war so ähnlich wie das Kommissbrot.
1936 wurde der parteilose Otto Prüssing von den Nazis als Obermeister der Innung abgesetzt und bald veränderte der Krieg das Leben in Lübs. Die Männer wurden eingezogen, auch Frau Kulischs Bruder sollte nie zurückkehren. Zwangsarbeiter aus Polen und Frankreich halfen in der Bäckerei. Dort wurden sie so gut behandelt, dass Grete Kulisch noch in den 80er Jahren nach Südfrankreich eingeladen wurde.
Sie sollten extra sitzen. Und dann kam mal Kontrolle von der SA. Und wir hatten in der Küche noch einen zweiten Tisch stehen. Die Küche war ja sehr groß. Und da haben die dann gesessen und dann kam dieser Mann und dann sagte er zu meinem Vater, die dürfen hier doch nicht sitzen. Die soll extra ihr Essen kriegen. Und da hat mein Vater gesagt, das bestimme ich, was die kriegen. Die arbeiten für mich und sie kriegen auch das Essen von mir. Und so wie wir essen, so essen die auch. So. Der hat keinen Ton mehr gesagt.
Es wurde zusammengearbeitet, unter Verdunklung.
Alles dunkel und jede Kutschstadt guckt schon ein bisschen durch. Wir müssen noch was weiter vorhängen. Und wir haben ja auch einen Bombenangriff gehabt am Bahnhof. Da standen Zug mit Munition und das hatten die spitz gekriegt und dann kamen sie mit Flugzeugen. Da ist doch so eine kleine Allee oben am Bahnhof, die war vollkommen weggesprengt. Da ist ja die Molkerei gleich gewesen gerade über. Und da haben ja auch Franzosen gearbeitet und die haben ja dieses große Tor nachts zu, so ein großes Eisentor. Denn die Leute brachten ja ihre Milch morgens zur Molkerei noch, vom Lande auch, mit Milchkannen. Da ist der Bombenanschlag mit durchgegangen und sind drei Franzosen sind da ums Leben gekommen. Die liegen in Lübs auf dem Friedhof.
Die Bomben machten keine Unterschiede, trafen den Munitionsnachschub wie die Zwangsarbeiter auf dem Lande und die Städte, für die Lübs zum Zufluchtsort wurde.
Zuallererst hatten wir aus Rostock unsere Verwandten da. Meine Tante, also von meinem Vater die Schwestern und ein Ehepaar aus Rostock, die vollkommen ausgebombt waren. War ja der Großangriff damals, 1942 auf Rostock. Dann 1943 wurde meine Schwiegermutter mit Schwägerin ausgebombt in Berlin. Und dann ging es ja nachher los, dass die Flüchtlinge kamen. 1944, ne? 1945.
Und die wurden zugewiesen von der Stadt?
Von der Stadt, die vom Wohnungsamt. Wir waren ja nicht so angesehen, wir waren ja keine Parteileute. Wir waren immer neutral, waren meine Eltern in keiner Partei gewesen. Und naja, wir hatten einfach zu viel. Das war ein großes Haus und da wurden immer welche reingestopft, immer noch mehr. Die haben sogar einmal gesagt, meine Eltern sollten ihr Schlafzimmer abgeben, oben noch, und könnten ja unten neben dem Laden schlafen. Dann hat mein Vater gesagt, also jetzt ist aber Schluss.
Als dann endlich wirklich Schluss war, kam der Hunger. Wenn auch hier rund um Lübs nicht ganz so heftig wie in den Städten.
Es war nach dem Krieg so. Drüben war ja die Schlachterei. Und dann haben da ja nachher die Russen geschlachtet. Und da haben morgens die Leute Schlange gestanden mit Kochgeschirr oder einem kleinen Kochtopf oder was sie hatten an und haben die Wurstbrühe sich, haben sie sich denn Essen von gekocht. Und bei uns gab es Notgeld. Wer kein Geld hatte, kriegte das Brot und wir kriegten einen Schein. Die hatten dann vom Rathaus einen Schein. Und das lösten wir wieder bei der Stadt ein. Wir kriegten dann so und so viel Geld war zusammengekommen und das mussten wir dann zur Stadt bringen, diese Scheine. Und die Stadt gab das weiter an die Mühle und die Mühle lieferte uns das Mehl. So war es zu DDR-Zeiten. Muss man sagen, eine ruhige, friedliche Zeit. Wir haben alle viel gearbeitet. Das hat alles Spaß gemacht.
Vielen Dank, liebe Grete Kulisch, für dieses Gespräch über die erste Hälfte des letzten Jahrhunderts aus Sicht der Bäckerei. Ich hoffe, dass weitere persönliche Zeitzeugen-Interviews dazukommen, damit wir ein facettenreiches Bild unserer Region für Radio Lübs präsentieren können. Am Mikrofon verabschiedet sich Julia Tieck.